Radio 1.
Und jetzt haben wir einen Schauspieler zu Besuch, den wir immer wieder gern einladen, weil er so unterschiedliche und tolle Sachen macht, ob im Theater oder vor der Kamera. So ist er am übernächsten Sonntag, also am 5. Mai, wieder im Berliner Tatort zu sehen, wenn er als Robert Caro in einem perfiden Verbrechen ermittelt. Das kann man schon mal so sagen. Zum zweiten Mal an der Seite von Susanne Bonnard alias Corinna Harfuch. Am Tag der wandernden Seelen heißt dieser Tatort. Morgen gibt's hier um die Ecke im Delphi die Preview, wenn ich mich nicht irre. Und wir freuen uns, dass nicht nur seine Seele heute Abend zu uns gewandert ist, sondern der ganze Mann, Karl Waschke. Karl! Wie komme ich auf Karl, Marc? Wegen Karl Marx.
Karl Waschke, keine Ahnung.
Marc, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich bin auch sehr froh, immer wieder mal hier zu sein.
Ja, das Dank ist wirklich schön. Diesmal, also wir reden mal erstmal über diesen Tatort. Das ist ja für Schauspieler immer so, ja, dieses Antizyklische, ne? Also wann habt ihr den gedreht? Ist ja schon lange her und da muss man sich nochmal erinnern, worum ging es eigentlich?
Genau, und dann nochmal so kurz, auch ganz kurz nacherzählen, wie so in der Schule. Jetzt sag nochmal kurz, um was es ging.
Ja, genau.
Stimmt, ein Jahr her etwa?
Ja, genau, oder? Genau. Ja. Also du musst jetzt nicht sagen, worum es im Einzelnen geht. Wir kommen da noch auf das eine oder andere zu sprechen. Ihr ermittelt diesmal in Lichtenberg. Wie ist das? Also wenn man tatsächlich so viel zu tun hat, also man muss sich das wieder zurückrufen. Was war das? In diesem Fall kann ich mir vorstellen, dass es nochmal ganz besonders war, weil das so eine ganz andere Community war, in der ihr gedreht habt, genau. Nicht die vietnamesische.
Ja, genau. Es spielt so in der vietnamesischen Lebenswelt, wenn man so sagen will, in Berlin. Und das ist auch der erste Fall, der aus einem Writers Room entstanden ist, wo es mehrere Leute gab, die da so mit rein geschrieben haben. Und das war ein größerer Prozess so der Entstehung. Ja, aber das Schöne war, also ich sage ja auch immer, ich mach Tatort vor allem, um Geschichten von der Stadt und von Menschen zu erzählen und nicht nur am Anfang gibt's eine Leiche und am Schluss weiß man, wer es war. Und dadurch kreuzen sich so ganz viele Lebenswege von sehr unterschiedlichen Figuren auf eine sehr schöne Weise.
Ja, genau. Also wenn man den Fall kurz zusammenfasst, es gibt natürlich die Leiche, die berühmte, ja. Ne? So in und dann geht es aber buchstäblich so in Abgründe, in einen Folterkeller und da haben sich schreckliche Dinge zugetragen. Man darf jetzt auch nicht zu viel spoilern. Was ich aber wirklich interessant finde, was du gerade beschreibst, es erzählt eben nicht den Fall nur, sondern taucht auch so ein in so eine Lebenswirklichkeit, die uns ja irgendwie doch verschlossen ist. Also so leben so viele vietnamesische Menschen hier
uns,
in der Stadt.
Uns, genau, jetzt sagen wir schon gleich, genau, das sind die. Weil da fängt es ja so an.
Obwohl ist man uns, ne?
Ja, genau. Wer ist das wir? Und wenn sagt man schon nur wir genau. Und die oder so.
Die vielen Menschen verschlossen bleiben.
Es gab einen ganz wunderbaren Moment am Abschlussfest von dem Dreh, wo die Menschen, die da mitgespielt haben, sich... wo man sich so abfeiert und es gibt diesen berühmten Moment, wo irgendjemand dann so sagt, ja, es war wirklich eine ganz tolle Arbeit und dann murmelt irgendjemand im Hintergrund, ja, das hören wir immer, ne? Das sagt immer jemand, es war immer ganz toll, aber in dem Fall war es wirklich eine sehr warmherzige, berührende, kraftvolle Arbeit, was auch an der Regisseurin liegt, der Mira Thiel, die das inszeniert hat und vor allem die Menschen aus der Community haben hinterher gesagt, sie sind so dankbar, dass sie in einem Film zum ersten Mal nicht Zigarettenschmuggler oder Drogendealer oder ein Blumenmädchen an der Ecke spielen durften, sondern Geschichten erzählen durften, konnten, die ihnen sehr nahe sind, mit ihnen was zu tun haben und die eben nicht mit dem Finger irgendwo drauf zeigen, sondern die genauso da sein dürfen.
Ja, genau. Also man erfährt ja auch viel über die Kultur, ne? Also über Kultur, Religion und so. Also man denkt, okay, das wusste ich, das weiß ich alles nicht. Was eigentlich das Leben dieser Menschen so bestimmt, ne? Nach welchen Regeln sie leben. Also ich fand zum Beispiel ganz interessant, dass sie im Prinzip jeden Menschen als Familienmitglied betrachten, ne? Tante, Onkel, Bruder, Schwester oder so, egal ob man mit ihm verwandt ist oder nicht, ne? Was waren für dich so das Überraschende, abgesehen jetzt davon, von dieser
zum Beispiel, ich meine, in Lichtenberg gibt es hier dieses Einkaufszentrum, ja. Wo wir eigentlich drehen wollten und ich weiß nicht, ob man das so, doch kann man glaube ich erzählen, dass die Kollegen, die das dort machen, betreiben, dass sie gesagt haben, nee, wir möchten das nicht mehr, dass hier hier einen Film erzählt wird, gedreht wird, weil das immer wieder zu bestimmten Vorurteilen führt, weil die Filme meistens dann doch wieder, ja, die und die Kriminalität oder da wird wer verdächtig, hinterher war es vielleicht doch nicht, aber eben, und sie haben keine Lust, das mehr mit zu bedienen. Deswegen haben wir die Innenaufnahmen, haben wir in Leipzig in einem ähnlichen Einkaufszentrum gedreht und die Außenaufnahmen dann zum Teil in Lichtenberg. Und ja, ich, bei überhaupt all diesen Fragen von Diversität oder so, ist man dann ganz schnell so dabei, was mache ich richtig so, was mache ich falsch und bloß nichts falsch machen und bloß alles richtig machen und dann kommt man schnell auch in sowas rein, was sich nicht stimmig anfühlt. Und ich mochte, dass wir alle so, was Drehen ja auch ist, Kunst machen, so Fehler machen ist und dass man irgendwie mehr, okay, das war jetzt nicht so schön und dann machen wir noch einen Take und machen wir noch mal was Neues und ja, es war eine sehr berührende Arbeit. Ich habe sehr, ja, sieht man glaube ich dann auch in dem Film.
Genau, was man auch sieht, also was es mit den beiden Ermittlern macht, also Corinna Harfuch spielt Susanne Bonnar und deine Figur, Robert Caro, dass das die Geschichte sie so mitnimmt, also das ist ja, hat man ja oft so, ne? Also das sind Professionelle, sie üben ihren Beruf aus, sie ermitteln einen Fall und dann werden sie aber beide so also reingezogen in diese Geschichte, dass das was macht, ne? Also dass die wirklich emotional so nie mehr als angefasst sind, sondern wirklich richtig verstört sind. Oder? Also auch diese Geschichte der beiden.
Ja, ich finde das selber so beim Gucken von, wenn ich dann selber Krimis oder Filme gucke, es ist so eine Gratwanderung, es ist manchmal so heikel, wenn man so sieht, ach, da ist jetzt jemand so wahnsinnig von sich gerade betroffen, was er so macht, ja. Und was weiß ich, kommt irgendwie mit einem Pappbecher an den Tatort und hat noch nicht mal einen Spusi-Anzug an. Wir machen das ja in Berlin immer ganz ordentlich, wir haben immer schön den Spusi-Anzug an, wie in echt. So die anderen, um jetzt da mal Othering zu betreiben, die kommen dann gerne ohne Spusi-Anzug und haben da ihren Pappbecher noch in der Hand und verstreuen überall ihre eigene DNA und ihre eigenen Spuren, so dass man da nicht mehr richtig ermitteln kann. Und dass da, jetzt habe ich den Faden verloren, mit den Spusi-Anzügen, da verliert man dann selber die Fäden manchmal, genau. Die DNA-Spur.
Genau, also die Frage war diese emotionale, wie sehr die dann wirklich
genau,
auch...
Genau, und dieses von sich ergriffen sein und diese Erschütterung. Auch alle Profis, mit denen ich vorher in der Vorbereitung gesprochen habe, die beschreiben mir was, dass du funktionierst und dass gerade die Ehrfurcht und die Achtung vor dem Schrecken, dem du da täglich ausgesetzt bist, dass der macht, du bist es dem Opfer schuldig, dass du dich voll konzentrierst und deine Gefühle, die kommen dann vielleicht abends, wenn du zu Hause bist oder ein paar Tage später hoch, aber in dem Moment ordnest du das dem Arbeiten der Ermittlung unter und das finde ich, für mich hat das auch geradezu das atmet sehr viel Leben, auch im Leben ist es so, Schauspieler zeigen immer, oh Gott, ich bin so ergriffen, guck, ich kann auch mit den Lippen zittern und fast weinen. Aber im Leben ist es ja auch so, man ist nicht von sich ergriffen, wenn man wirklich gerade am Weinen ist, sondern man verhält sich, wenn man sich streitet. Ja. Und dann springen die Tränen vielleicht manchmal aus dem Auge raus. Und ich finde, dass das ja jetzt bei der Figur von Corinna, was sie da spielt, dass das aber genau das auch auslautet, wo halte ich es nicht mehr aus?
Ja, genau. Geht dann raus, ne? Ja. Das ist jetzt das zweite Mal an der Seite von Susanne Bonnar ermittelt Robert Caro, auch das zweite Mal für dich mit Corinna Harfuch. Du hast beim letzten Mal, haben wir über den ersten Tatort gesprochen und gesagt, dass ihr ein schönes Miteinander gefunden habt. Die beiden miteinander auch offensichtlich, oder? Also so ein schön bisschen distanziert, aber trotzdem...
Also ich würde sagen, bei dem Fall jetzt hier haben wir uns sowohl menschlich jetzt die Spielenden als auch die Figuren auf eine Weise gefunden, wo das nochmal so in eine ganz andere Richtung ging. Ja. Beim ersten Mal habe ich das hier gesagt und habe das auch so ein bisschen wie so eine Affirmation behauptet. Ja, wir haben uns gefunden, aber das war noch nicht so ganz so, wie es ja auch so ist, wenn man in einem neuen Arbeitsverhältnis miteinander zu tun hat, dass man sich so schützt und seine Schutzmechanismen, die machen einen so ein bisschen fester und dann kommt irgendwas, dann passiert irgendwas, das schlägt so ins Leben rein und hat eine kathartische Wucht, wo man gar nicht mehr anders kann, als wo man auch merkt, es ist jetzt nicht mehr nötig, sich voreinander zu schützen und wo alle auch mehr davon haben, wenn man das dann fallen lässt, was da so an Schutzmechanismen, was man da sein Leben lang so mit sich rumschleppt. Und das tat uns beiden, glaube ich, so gut, jetzt der Corinna und dem Marc und der Susanne und dem Robert, glaube ich, auch, dass das so, ja, die, ich meine, die haben ja auch was, die haben ja einiges ähnlich, die sind ja jetzt nicht das war ja auch von Anfang an die Herausforderung. Da stehen jetzt zwei so von wegen Diversity, da stehen zwei blonde, blauäugige ErmittlerInnen in Berlin und haben beide so mit dem Kopf erstmal voran durch die Wand und ganz andere Konstellationen, als das vorher mit Meret war. Und jetzt passieren da so Sachen zwischen den Zeilen. Ja, ich finde mit Corinna, es ist so zauberhaft, eben auch im Auto zu sitzen und ganz, ganz einfache, so typische Tatort-Texte sich um die Ohren zu hauen, weil es nicht nur um die Worte geht, sondern um das, was da alles dazwischen passiert. Ja.
Was da alles dazwischen passiert, kann man besichtigen am 5. Mai, da läuft dieser Tatort, also übernächsten Sonntag. Du bleibst noch ein bisschen hier. Sehr weil gerne. Wir müssen auch über andere Dinge sprechen. Und ich habe mir gedacht, ich spiele eine Musik, die vielleicht mit den anderen Dingen auch was zu tun hat. Ich spiele mal Radiohead und Creep. Radiohead und Creep und Marc Waschke hat leise mitgesungen aus Gründen, die wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Cliffhanger nennt man das. Warum dieser Song jetzt gelaufen ist, darüber werden wir gleich sprechen. Nach wie vor, wie gesagt, Marc Waschke bei uns, der Schauspieler, am 5. Mai zu sehen im neuen Tatort, im Berliner Tatort. Morgen ist die Preview, ne?
Im Delphi. Genau, morgen im Delphi ist die Preview. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht noch 5 Karten oder so.
Okay. Die sind jetzt in diesem Augenblick
ganz schnell
weg.
Jetzt rein genau. Ins Internet und buchen.
Genau.
Vielleicht sind es auch 15, keine Ahnung.
Was auch gerade zu sehen ist in der Arte Mediathek, ist der Krimi Ein Fall für Conti. Das ist eine Reihe mit
Desiree Nosbusch.
Genau, Desiree Nosbusch, sie ermittelt, ist so eine Ermittlerin. Nee, sie ist keine Ermittlerin, sie ist Rechtsanwältin, genau. Und da gibt es jetzt einen Fall, Spieler heißt der, da spielst du einen Mann, der ein Doppelleben führt. Frank Nolte heißt der.
Stolper. Kein Problem. Ich bin auch Karl Marx.
Karl Waschke, Steinolte,
Stolpe.
Wie auch immer.
Ich finde Stolpe so einen herrlichen Namen. Das spricht sich so
wir
schön.
Mal, Brandenburg hatte mal einen Ministerpräsidenten.
Ne? Stimmt, ja. Manfred Stolpe.
Richtig, genau. Lange her. Also Frank Stolpe heißt der Mann. Und der führt so ein Doppelleben. Und damit wechselst du quasi die Seiten. Weil während du im Tatort Ermittler bist, bist du hier der Böse. Also der Böse in Anführungsstrichen. Möglicherweise, vielleicht ja auch nicht.
Wer weiß, Figur? Genau, das ist ja bei den ErmittlerInnen auch immer so mit Gut und Böse und das kann man dann ja grundsätzlich mal in Frage stellen. Ähnlich wie man so immer sagt, das würde meine Figur nicht machen, wenn ein Schauspieler das gerne sagt. Das macht die dann unsympathisch oder so oder was ist sympathisch, was ist unsympathisch. Am wichtigsten finde ich immer, dass die empathisch handeln, also dass man das nachvollziehen kann, nicht nur, habe ich verstanden, sondern auch gefühlsmäßig, intuitiv ganz, dass man da mitgehen kann und dann geht man ja mit den Bösesten mit und mit den Gutesten. Und das hatte ein ganz, ganz zauberhaftes Buch, was der Lukas Thiem geschrieben hat. Und wo es eben darum geht, wie ist es denn jetzt? Also ein wahnsinnig manipulativer Mensch, dieser Frank Stolpe, den ich da gespielt habe. Und die Verführung bei der Rolle war eben auch so zu gucken, wie viel Mist kann man bauen, wenn man alles versucht, so richtig gut zu machen. Ja? Und wie man das größte Unheil damit anrichten kann, wenn man gerade für die Menschen, die man liebt, wo man denkt, ich mach's lieber so, das erzähle ich lieber nicht und das vielleicht irgendwann mal oder gar nicht und dann fliegt einem das irgendwann um die Ohren und wenn man dann von außen drauf guckt oder die Geschichte dann erzählt, der hat das doch alles gut gemeint, oder? Und eigentlich, ich glaube, wir meinen es ja alle immer gut. Ich glaube, es gibt niemand, der es nicht gut meint, ne?
Ja,
genau, sogar die, an die wir jetzt denken als erstes, die meinen es ja auch gut. Die denken sie haben recht,
sie sind absolut im Recht
und meinen es gut. Und das Gute für sie ist nicht unbedingt das Gute für die anderen.
Ja, siehst du, da sind wir gleich in Bereiche. Aber total interessant, weil dieser Typ, also diese Figur, der Frank Stolpe, den du spielst, der ist so ein Verführer. Man erliegt seinem Charme, man versteht, warum alle seinem Charme erliegen. Und man versucht, ihm auf die Schliche zu kommen, nach dieses doppelte Spiel, das du spielst und so. Und man will ihn scheiße finden und kann ihn aber nicht scheiße finden. So wie das im Leben auch oft so ist.
Absolut.
Man soll im Radio nicht so oft scheiße sagen.
Ich habe eben auch vor Mist, habe ich ganz kurz gestoppt und habe dann noch Mist draus gemacht.
Ja.
Das ist wie in Drehbüchern, da steht ganz oft auch irgendwie so ein Mist oder verflucht nochmal, was man dann korrigieren muss, weil niemand sagt, ich kenne niemanden, der wirklich flucht, so ein Mist aber auch. Oder?
Naja, es mag
niemand, aber geben. Im Radio sagt man dann lieber so ein Mist, aber auch, hab genau. Ich mal wieder Mist gebaut.
Ja.
Nee, Scheiße gebaut, ihr Arschlöcher.
Sehr gut. Wir haben uns, ja, Sie dürfen klatschen, natürlich. Marc, wir haben uns zuletzt in Köln, könnte jetzt schon lange weiter mit dir reden, aber ich wollte dich noch eine Frage, wir haben uns in Köln gesehen, da warst du mit Lavinia Wilson und hast eine Lesung gemacht, moderiert übrigens von Knut Elstermann, da ging es um Zeitreisen, um Literaturgeschichte des Zeitreisens. Wenn du jetzt, vielleicht kannst du das ganz spontan beantworten, vielleicht hat Knut das ja auch gefragt, wenn du mit dir irgendwo hinreisen könntest in der Zeit, wo würdest du hinreisen?
Ich würd dahin reisen, wo ich eine andere Lesung, die heißt Die Zeitmaschine, in Berlin nochmal performe, irgendwann im Planetarium, wo ja alle herzlich eingeladen seid, aber es gibt noch keinen Termin.
Ah, okay.
Nein, Blödsinn. Das klingt immer so langweilig. Genau, Knut hatte das gefragt und da sagte er, das ist ja so langweilig, Marc, das gibt's ja nicht. Da willst du hin? Ich habe immer gesagt, ich finde es so spannend, wo das, was von uns, was am Anfang mal war, wo die sesshaft geworden sind und angefangen haben, nicht mehr so viel rumzulaufen, wo alle jetzt beschrieben haben, die neuen Forschungen. Eigentlich ging es ihnen viel besser, weil die mussten sich nur 3-4 Tage um Ernährung kümmern und dann hat man rumgelegen, ist noch mal ein bisschen rum, ein paar Früchte gesammelt, ein paar Mammuts erlegt und sich mit den Hunden geteilt und haben ja irgendwann gesagt, so für, ach guck mal, wenn wir hier die Pflanzen anbauen und da so einen Zaun drum ziehen, dann haben wir da in einem Jahr ordentlich was. Stopp, nicht bis hier, das ist mein Acker. So, da fing halt auch Privateigentum an und Besitz an, dann fing man an, eifersüchtig zu werden, da musste man auch genau wissen, von wem die Kinder sind, weil denen kann man das dann vererben und so, dann war auch ganz wichtig, wirklich ein Begriff wie Vater, Mutter und Vater, Mutter, Kind hat man da dann angefangen zu spielen, vorher musste man das nicht spielen, weil das egal war. In bestimmten indigenen Kulturen gibt es interessanterweise mehrere Wörter für Vater. So der Mann, der da war, als das Kind auf die Welt kam, der das vielleicht gezeugt hat, der mit der Mutter jetzt gerade viel Spaß hat und der sich sonst wie noch kümmert, weil das damals vorher nicht so entscheidend war. Deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne dahin reisen, ja, okay, wo wir sesshaft wurden. Und das fand Knut ganz langweilig und Lavinia hat dann irgendwie so, weiß ich nicht mehr, bei sowas wie 20er Jahre Berlin, sagt man doch gerne, da ging es doch ab. Sag ich, nee, mich interessieren die 20er Jahre, 20.000 Jahre vorher.
Ach, das ist ja total interessant. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Okay, fertig. weil ich muss jetzt den Bogen schlagen zur Zukunft, weil das ist Vergangenheit, die Zukunft. Du hast an der Schaubühne mal eine Solo-Show gemacht, ne?
Genau.
Die war, und das ist, war, glaube ich, toll. Also ich habe es nie gesehen, aber ich nehme es an, dass es toll war. Da hast du zum Beispiel diesen Song performt,
genau, Creep. Genau, der Musiker hat mich überredet, Creep zu singen, obwohl Radiohead selber sagt, wenn die den performen beim Konzert, ja, now some karaoke, weil sie es selber nicht mehr hören konnten. Aber genau, das war so ein improvisierter Solo-Abend. Der hatte einen Titel, der ist so lang, dass die Sendung nicht mehr reichen würde, ihn auszuwählen. Der hieß Ich ist ein anderer, dieses Wir bin nicht eine Pfeife, Klammer auf Meterware, Klammer zu.
Sehr schöner Titel.
Und ich hatte so ein bisschen den Ehrgeiz, so das Programmheft, den Kalender von der Schaubühne zu zersprengen, ja, so, dass der Titel da kaum hinpasst. Und da habe ich so nachgesonnen über mich und mein Leben und wie sich Verhaltensweisen fortsetzen. Das ist was mich grundsätzlich als Künstler interessiert. Warum, sondern wie sich das überhaupt fortsetzt, dass man das und das macht, was schon mein Opa gemacht hat oder 20.000 Jahre vorher der Mammutjäger Karl Stolpe oder und wie sich das, warum sich das fortsetzt und da hilft Musik extrem. Man kann natürlich stundenlang wieder reden und improvisieren und ein paar Witze sich ausdenken, über die dann keiner lacht. Die Leute lachen immer über das, was man vorher nicht als Witz so hatte, war dann meine Erfahrung auch da gewesen. Und da hilft Musik extrem, so an das Irrationale ranzukommen und an das, was man auch so nicht gleich so preisgeben will. Und dann rutscht einem was raus, wo ich mich dann hinterher, oh Gott, habe ich das auch noch erzählt? Und dann kommen dann die Leute nach der Vorstellung. Und wie viel hat jetzt gestimmt und wie viel war erfunden? Und ich habe immer gesagt, ja, es war alles wahr. Und habe das dann so gesagt, dass alle dachten, es wäre alles erfunden. Und auch das die philosophische Frage, was ist denn wahr und was ist denn, ist denn erfunden? Das ist eine schöne Überleitung für die Zukunft.
Genau, für die Zukunft, weil du planst nämlich etwas.
Genau.
Marc Waschke hat einen Plan.
Mir hat das von wegen der Amt war so toll, mir hat er so viel Spaß gemacht und auch ein paar anderen Menschen, dass ich das weiterentwickeln wollte und ich habe so gemerkt, ich komme mehr und mehr wieder jetzt mit Mitte 50, Anfang 50 oder wo da an, wo ich so angefangen habe, so als Jugendlicher irgendwo zu stehen, Geschichten zu erzählen, Quatsch zu machen und gar nicht, ja, und oft langweilt mich so, dass man immer gleich weiß, wozu man gebeten ist. So, ja, beim Tatort, klar, bin ich zum Tatort gebeten, beim Theater Theaterstück, ja, da spielst du die und die Rolle. Jetzt hier ahnt man ja auch, ja, das ist das und das Format, okay, er wird jetzt auf keinen Fall dies und das machen. Oh Gott, wo ist die Grenze, wo springt er über den Ackerzaun? Und bei dem Format hatte ich so die Lust, sowas zu machen, was so ein bisschen aussieht wie Stand-up, aber dann in eine andere Richtung geht und sich so zu was entwickelt, wo man dann vielleicht nach einer Stunde, anderthalb denkt, also irgendwie sowas habe ich noch nie gesehen, so und ich für mich sowas habe ich noch nie gemacht und genau deswegen genau ich habe mir vorgenommen, weil ich kann mir das nicht merken, ich habe das im Januar dann schon mal so rumprobiert, da habe ich nur Freunde eingeladen, weil ich Angst hatte, dass sich irgendjemand wirklich eine Karte kauft und dann war beziehungsweise habe ich dann 30 Karten gekauft und die meinen Freunden geschenkt und dann waren 2 oder 4 richtige Zuschauer da, die das zufälligerweise irgendwie gegoogelt haben, mal gucken, ob Marc Waschke da heute Abend was macht, ups, und dann waren die plötzlich da und deswegen gibt's jetzt richtig ein paar Karten, das ist in dem Art Lab, Torstraße 218 heißt das Ding, Marc Waschke stellt sein neues Programm Mission Alles Gut, Anfall eines Orientierungsversuchs vor, also mit den kurzen Titeln, das kriege ich immer noch nicht hin. Was ist richtig, was ist falsch, wo geht's lang und wie geht das alles überhaupt? Wie geht das mit dem Leben? Kann mir das jemand sagen? Ein alter weiser Mann erklärt endlich mal die Welt und scheitert und gibt sich hin und hat was bestellt und wird nicht abgeholt und singt vielleicht ein Lied. Marc Waschkes Urgroßväter waren Missionare und er hat das auch noch im Blut oder sind das doch eher die gesellschaftlichen Umstände? Bestimmt das Sein, das Bewusstsein oder umgekehrt? Und was ist das überhaupt? Und was ist das andere? Oder bin ich das? Bist du das? Was willst du? Was ist der freie Wille? Wer weiß? Lassen wir uns von ihm missionieren. Marc Waschke am 15. Mai.
15. Mai.
Im Art Lab 218. Der hat auch keinen kurzen Namen für seinen Laden finden können, ja. Der Anderl. Torstraße 218 kann man finden im Internet, gibt irgendwo da Tickets auf Eventbrite oder so.
Tätowieren Sie sich das sofort auf den Arm. Merken Sie sich 15. Mai, Marc Waschke.
Und Galerie, genau. Mission.
Mission. Yes. Es war so toll, dass du unserer Mission gefolgt bist, dich einzuladen. Schön, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank.
Marc Waschke, gucken Sie Fernsehen bitte.
Dankeschön.